Herzlich willkommen zur Audioeinführung zu Die Kunst des Deals, der neuen Produktion des Kollektivs Wunderbaum, hier in den Kammerspielen am Schauspielhaus Bochum. Die Premiere war am 18. April. Mein Name ist Lucien Strauch, ich bin Dramaturg dieser Produktion und mit mir in unserem kleinen, gemütlichen Tonstudio sitzt heute Walter Barth, Mitglied von Wunderbaum und Regisseur von Die Kunst des Deals. Herzlich willkommen.
Hi, Lucien.
Hi. Bevor wir einsteigen in unser Gespräch über diese Produktion, ein schneller Hinweis. Achtung, Spoiler. Wir glauben, dass Die Kunst des Deals ein Theaterabend ist, der in gewisser Weise davon lebt, dass man eben nicht vorher weiß, was einen erwartet. Wir spielen viel mit den Grenzen zwischen Dokumentarischem und Fiktionalem und möchten deswegen einmal darauf hinweisen, entscheiden Sie selbst, möchten Sie das vorher hören oder heben Sie sich vielleicht doch auf für nach der Vorstellung. Das einmal nur zum Einstieg. Die Kunst des Deals. Das Ausgangsmaterial für diesen Abend ist ja ein Buch, von dem ich zumindest nie gedacht hätte, dass ich mich jemals damit näher beschäftigen muss. The Art of the Deal, das erste Buch des aktuellen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Das Buch ist 1987 erschienen, also in einem historisch nicht ganz uninteressanten Moment, kurz vor 89, also kurz vor diesem sogenannten Ende der Geschichte, also dem Niedergang der Sowjetunion und dem vermeintlich endgültigen Sieg des Kapitalismus. The Art of the Deal könnte man sehr kurz vielleicht beschreiben als so eine Art Mischung aus Autobiografie und Business-Ratgeber. Also als das Buch rauskommt, 87, ist Donald Trump ein schon durchaus prominenter, erfolgreicher und irrsinnig selbstbewusster New Yorker Immobilienmanager. Aber er ist natürlich noch nicht der Host der Reality-Show The Apprentice und erst recht ist er noch lange nicht in der Politik tätig. Walter, mich würde vielleicht zum Einstieg interessieren, wie zur Hölle seid ihr auf die Idee gekommen, dass man jetzt fast 40 Jahre später sich ausgerechnet mit diesem Buch mal auf der Bühne beschäftigen müsste?
Ich glaube, die Idee kam tatsächlich schon bei seiner ersten Präsidentszeit. Dann hatten wir das Buch schon irgendwie gefunden und es lag irgendwo in einem Dramaturgiebüro in Jena. Da waren wir damals, hatten wir die Leitung. Und dann dachten wir schon, das ist eigentlich vielleicht interessant. Vielleicht sollen wir damit was machen. Das ist irgendwie dann nicht passiert. Ich weiß nicht, es gab andere Produktionen, die dann zuerst stattgefunden haben. Und eigentlich, als dieses Gespräch kam zwischen Zelensky und J.D. Vance und Donald Trump in the White House, dann kam es plötzlich so wieder zurück, so bei diesem zweiten Amtstermin von Trump. Und dann dachten wir, ja, das ist doch eigentlich so verrückt, was da jetzt passiert. Lass uns mal schauen, wie können wir verstehen, was jetzt passiert, durch dieses Buch nochmal zu lesen. Oder steht das vielleicht eigentlich schon alles da drin? Also was er jetzt macht, was jetzt passiert auf geopolitischer Weltebene, kann man das besser verstehen, was jetzt passiert, wenn man das Buch liest? Und ja, dann haben wir damit angefangen und dann dachten wir eigentlich, ja, weil alles steht eigentlich da drin.
Jetzt ist es ja so, dass sich eigentlich gleich zu Beginn im Umgang mit diesem Material, ich würde mal sagen, zwei Probleme stellen. Also das eine Problem hat mit dem Thema Rechte zu tun. Üblicherweise, wenn man am Theater ein Stück oder auch einen Roman oder wie auch immer einen literarischen Text auf die Bühne bringen möchte, dann kontaktiert das Theater im Vorfeld den Verlag und man macht einen Vertrag über die Aufführungsrechte. Wie war das hier am Schauspielhaus Bochum?
Ja, also das war gleich natürlich das Interessante, dass wir dachten, okay, wie geht man damit um? Da muss man also die Rechte anfragen. Und das stand eigentlich vom Anfang an im Raum, dass das die Mikro-Erzählung. Wir arbeiten mit Wunderbaum oft, das nennen wir die Mikro-Makro-Dramaturgie, dass auf einer Mikro-Ebene eine Geschichte stattfindet, die eigentlich auch auf Makro-Ebene etwas Größeres erzählt. Und für uns war diese Mikro-Ebene eine Gruppe, die sich mit diesem Buch beschäftigt und nicht sicher weiß, ob sie die Rechten haben von diesem Buch, ob sie das überhaupt also machen können. Und diese Gedanke fanden wir gut für die Aufbau vom Stück. Aber das war auch eine reale Frage. Also wir sind dann mit die Dramaturgieabteilung vom Schauspielhaus Bochum ins Gespräch gekommen über diesem Buch. Und die haben eigentlich ziemlich schnell gesagt, wir glauben, dass wir nicht wirklich die Rechten kaufen sollen. Und das konnten wir natürlich voll nachvollziehen, weil irgendwie es fühlt sich sehr, ja, falsch ist, ich weiß, das Wort falsch ist so gar nicht vielleicht, naja, nicht sehr falsch. Oder ich meine, es fühlt sich völlig skurril an, um jetzt Trump zu bezahlen. Ja, das ist das Letzte, was man jetzt machen möchte. So, wir verstanden das direkt. Aber dann hat man natürlich auch direkt die Frage, aber was macht man dann mit so einem Buch? Weil, wenn man die Texte nicht verwenden darf, was kann man dann damit machen? Und genau diese Frage fanden wir auch spannend. Also wie kann man mit einer der, ich würde sagen, am most Profi Court Case Guy ever on Earth. Also ich meine, er geht. Ich glaube, Trump sieht sich selbst am liebsten in Court, weil da kann er gewinnen und er kann sogar die Gesetze verändern. Es gab auch ein Satz im Stück: I don't wanna know what the law is. I just wanna know the judge. Also es geht ihm genau darum. Ich glaube, und deswegen fanden wir es auch so spannend, um ihn auf diese Ebene eigentlich zu treffen. Weil man kann Trump, glaube ich, eigentlich nur im Courtroom, oder da findet die wirkliche Spannung jetzt statt. Und auch die Frage unserer Gesellschaft, sind diese Gesetze, die da geschrieben sind im Grundgesetzbuch, wenn er das anfängt zu verändern. Also es gibt wirklich Leute natürlich, die Angst haben, steht alles da. Der Präsident bleibt höchstens 2 Termine. Aber wenn er anfängt zu sagen, vielleicht werden es auch 3. Mhm. Und vielleicht kann ich the judge davon überzeugen, dass ich 3 Termine bleiben. Also ich glaube, er sieht sich selbst am liebsten im Courtroom. Und natürlich, dass dann ein Theaterhaus aus Deutschland sich auch vorstellt, dass wir da gegen das Böse im Courtroom kämpfen, fanden wir eine gute Mikroebene eigentlich, die dann am Ende etwas Größeres erzählt. Mhm. Ja. Mhm.
Wir haben uns dann, du hast es ja schon gesagt, schlussendlich dafür entschieden, ihm kein Geld dafür in den ohnehin schon vollen Rachen zu werfen, und eben zu schauen, wie können wir, was ist im Rahmen des Erlaubten, wie können wir trotzdem Material aus diesem Buch verwenden, in einem so geringen, zitatmäßigen Umfang, dass wir da keine Schwierigkeiten kriegen. Das war aber trotzdem nicht ganz einfach, was mit dem Text selbst zu tun hat. Also ich will einmal den Anfang, gleich die ersten Zeilen zitieren. Da heißt es: I don't do it for the money, I've got enough, much more than I'll ever need. I do it to do it. Deals are my art form. Other people paint beautifully on canvas or write wonderful poetry. I like making deals, preferably big deals. That's how I get my kicks. Also auf Deutsch kurz zusammengefasst, er macht's nicht fürs Geld. Deals sind für ihn eine Kunstform in sich. Er macht gerne Deals, um sie zu machen, und am liebsten große Deals. Und das gibt ihm eben den Kick. Es ist eigentlich ein Einstieg, der durchaus erstmal catchy ist, und es gibt immer wieder diese pointierten Passagen in diesem Buch. Das Problem ist so ein bisschen, dabei bleibt's leider auch. Also das Buch hat 300 Seiten, 14 Kapitel. In Kapitel 1 begleiten wir Donald Trump durch so eine typische Arbeitswoche, also wo minutiös all seine Telefonate mit einflussreichen Persönlichkeiten der amerikanischen Businesswelt der 80er skizziert werden, mit wem er da spricht und worum es da geht. In Kapitel 2, das ist am ehesten eigentlich so das Business-Ratgeber-Kapitel, wo er ganz konkrete Leitsätze oder Tipps zum Thema Dealmaking liefert. Also wenn er zum Beispiel dazu rät, man soll bei jedem Geschäft dafür sorgen, dass man in einer Position der Stärke ist und immer dafür sorgen, dass die Gegenseite das, was man zu bieten hat, unbedingt auch braucht, dann erinnert das natürlich schon irgendwie auf eine gruselige Art an seine heutige Politikpraxis. Also diese Position der Stärke lässt sich natürlich ganz wunderbar herstellen, wenn man Zölle androht oder Militärschläge androht und sie dann erst wieder zurückzieht, wenn die Gegenseite einknickt. Dann folgen allerdings noch 12 weitere Kapitel, in denen er immer wieder uns eigentlich von seinen großen Heldentaten erzählt. Es gibt darin auch Überraschungen, also beispielsweise in einer Passage spricht er ganz stolz darüber, dass die Sowjetunion jetzt mit ihm Geschäfte machen möchte, dass er da vielleicht im Kreml was renovieren darf oder so. Das ist natürlich aus heutiger Perspektive, wenn man Trump und Putin sich nebeneinander oder gegeneinander anguckt, skurril. Oder es gibt eine Passage, mehrere eigentlich, wo er über Frauen spricht und darüber, dass Frauen seine besten Mitarbeiterinnen seien und immer härter kämpfen als die Männer. Also er bleibt natürlich in seiner Logik, dass man muss kämpfen, und trotzdem ist es überraschend, im Vergleich zu dem Sexisten, wie wir ihn heute kennen. Und dennoch ist es, das Buch ist einfach keine große Literatur. Also er berichtet kleinteilig über eben seine Projekte in den 70ern, 80ern, wie er das Commodore Hotel in Manhattan wiederbelebt hat, wie er seine Casinos gründet, von denen wir heute wissen, dass sie eigentlich kurz nach Gründung schon wieder bankrott waren. Wie er, das ist fast rührend, dann das Projekt übernimmt, eine Schlittschuhbahn im Central Park zu renovieren. Wie aber geht man mit so einem eigentlich literarisch dürftigen Textmaterial dann vor, wenn man die Rechte nicht hat, wenn es da nicht so richtig viel draus zu ziehen gibt? Also was für eine Geschichte ist dann aus so einem Material entstanden? Was erzählt dieser Theaterabend?
Ich glaube, weil das ist absolut das Vorrecht, was du sagst, wie du das Buch, es ist einfach auch ein Biografie von einem Narzisst. So, es geht eigentlich nur darum, wie gut er ist und wie geil. Und das ist natürlich, irgendwann liest man das und denkt schon nach 5 Seiten, denkt man, oh mein Gott, das halte ich nicht aus. Es ist einfach nur eine Werbung für ihn selbst. Und aber ich glaube, für uns ist dann die interessante Frage, wie die Schauspielenden, die also eigentlich unter ihrem eigenen Namen, also die treten auf, sozusagen als sich selbst, dass die sich die Frage stellen, was mache ich oder wie verhalte ich mich zu diese Gedanke in dem Buch oder die Gedanke, ja, diese, ja, was erzählt das mich persönlich? So, daraus entstehen dann 6 Figuren auf die Bühne, die eigentlich alle ihre eigene Gedanken haben zu diesem Thema. So, was bedeutet für mich Dealmaking in meinem Leben jetzt? Oder was denke ich jetzt über diese Gesellschaft, die aus dieser Zeit, dieses Hyperkapitalismus, die damals schon entstanden ist, was ist mein Verhältnis dazu jetzt? Und ich glaube, für uns ist das Wichtige, das sind eigentlich 6 Stimmen, aber für mich sind das eigentlich 6 Stimmen auch in einem Kopf. Also ich muss sagen, diese Gedanken, die 6 Spinnen haben, das sind eigentlich, wenn man die zusammenfasst, sind das auch in einen Kopf, glaube ich, kann man das unterbringen, diese Gedanke. Man denkt, es gibt also Lukas, und er hat gar keinen Bock, das Buch auf die Bühne zu bringen. Er sagt sofort, no way, das mache ich nicht. Und wir sollen ein Stück machen, das geht um Achtsamkeit, um unsere Umwelt, um das Miteinander, um Harmonie. Denk mal, ja, natürlich, Lukas, bin voll bei dir. Aber dann gibt's eine andere Stimme, die sagt, ja, geil, wir machen das jetzt, weil wir können damit die amerikanische Opposition unterstützen, sagt eigentlich auch Lukas. Aber ich meine, Mona, dann kommt eine amerikanische Musical-Darstellerin. Ja, jetzt gehe ich eigentlich zu schnell. Aber dann gibt's auch Stimmen, die sagen, nee, wir sollen das machen in the White House, in the Lion's Den. Wir sollen die da bekämpfen. So, und das habe ich auch. So, ich denke, eigentlich sind all diese Stimmen sind irgendwie, glaube ich, für das Publikum, hoffe ich, auch irgendwie wiedererkennbar. Und dann, ah ja, das verstehe ich, so sehe ich's. Ah nee, so sehe ich's. Und deswegen bleibt man, glaube ich, auch selbst im Gespräch mit sich selbst, auch das Publikum. Ja, vielleicht.
Also ich finde das total, was du beschreibst über diese verschiedenen Stimmen, bildet, glaube ich, ein bisschen eine Sache ab, die, finde ich, wie so unter diesem Theaterabend liegt oder sich darin niederschlägt. Und das hat für mich zu tun mit eigentlich einer Art von uns alle betreffende Überforderung angesichts der Nachrichtenlage. Also es gibt da diesen durchgeknallten alten Mann auf der anderen Seite des Atlantiks, der macht einfach, was er will. Und wir aber hier alle wachen jeden Morgen auf und starren als erstes gestresst auf unsere Handys, um nachzulesen, was ist jetzt wieder los und welche zivilisatorischen Entgleisungen gab es jetzt wieder und wie nah sind wir jetzt am nächsten Weltkrieg. Und im Theater haben wir dazu dann eben immer das Problem, dass diese Kunstform nun mal gewisse Planungsvorläufe hat. Also wir sind keine Nachrichtensendung, die live schon am Mittag was bringen kann zu dem, was am Vormittag passiert ist, sondern wir reagieren eben langsamer und wir hinken dadurch der Realität immer hinterher. Und genau mit diesem Problem sind eben auch die Figuren in die Kunst des Stils konfrontiert. Also sie nehmen sich vor, am Anfang das politische Tagesgeschäft eher aus dem Abend herauszuhalten oder sprechen zumindest darüber, fragen sich, sollten wir uns nicht vielleicht eher nur an den 80ern orientieren und das sauber abgrenzen? Aber sie scheitern eigentlich permanent daran und es schwappt eigentlich permanent die Gegenwart in diesen Abend rein, also so wie es uns ja ganz real auch ergangen ist. Also noch in den letzten Wochen unserer Konzeptionsphase wurden in Minneapolis Menschen auf offener Straße erschossen von Eisagenten. Und für mich gab es dann einen Moment, wo ich gedacht habe, Moment mal, ist das an dem Punkt, wo wir jetzt da gerade sind, mich macht das fertig, können wir jetzt noch einen witzigen Abend über ein Buch aus den 80ern machen? Wenige Tage nach dem Probenstart haben dann die USA einen Krieg im Iran angefangen. Wie gehst du damit um? Wie bewahrst du persönlich dir dann trotzdem den Glauben ans Theater machen und an den Sinn von so einem Projekt, während man laufend mit so einer krassen Realität konfrontiert ist?
Ja, ich glaube, Zweifel ist für mich wirklich ein gutes Wort, weil ich habe auch wirklich daran gezweifelt, soll man das machen? Es geht jetzt wirklich nicht, oder die Form, die wir haben. Aber ich genau diese Zweifel, glaube ich, die sieht man auch auf der Bühne, oder diese Figuren zweifeln auch. So, die haben nicht so eine Wahrheit, die denken auch, okay, was ich jetzt sage, stimmt das? Oder wie soll ich mich jetzt wieder dazu verhalten? So, es ist eigentlich konstant neue Positionen auch suchen in dieser Alltag. Und wie, so, ich glaube, das Suchen und Zweifel ist eigentlich deswegen so wichtig, dass man es auch zeigt, dass man nicht direkt sagt, so oder so, weil, ja, ich glaube, so funktioniert's jetzt nicht. Wir sind wir sind halt einfach in eine ganz große Unsicherheit, oder die Weltlage ist, wir zweifeln auch, oder wo geht's hin, oder was für Position soll ich jetzt einnehmen? Ich meine, da gibt's so viele verwirrende Sachen, so wir hatten dieses, aber jetzt schwapp ich schon zum Musical-Teil. Es geht vielleicht zu schnell.
Kommen wir gleich, ja.
Aber diese Song, also dann haben wir irgendwann uns dafür entschieden, das Gespräch in the White House zwischen Zelensky und Trump und J.D. Vance als Chor zu nehmen und daraus eine Minimal Philip Glass Chor zu machen. Das Gespräch einfach wortwörtlich ausgeschrieben. Und da sagt er gegen Zelensky, you don't have the cards, you're not in a good position. Und als wir am Ende vom Probeprozess waren, dann hat Zelensky Trump angeboten, wir könnten ja jetzt in Iran helfen, weil wir sind die Drohnenexperte und die Drones, die Iran jetzt benutzt. Da haben wir schon Erfahrung, weil die bekommt Iran von den Russen. Und dann war plötzlich Zelensky in eine ganz andere Verhandlungsposition. Und dann war eigentlich die Frage, who has the cards? Jetzt hat Zelensky the cards. Und das war einfach so geil, dass man dachte, wow, innerhalb von unserem Probeprozess hat dieser Alltag sich komplett gedreht. Und jetzt steht das am Ende wirklich schön im Raum, weil die Frage, who has the cards, ist jetzt auch von der anderen Seite wieder wahr. Also, und auch zum Publikum. Was habt ihr für Karten in die Hand jetzt? Und in diesem Interview, das ist wirklich großartig, sagt er am Ende, this is gonna be great television. Also, er weiß genau, weil er ein TV-Star ist. Ich glaube, er versteht auch, ist kein Filmstar, so wie Reagan. Film ist zu schön. Es ist kein Film. Er versteht sich über TV und natürlich Twitter oder X oder sein eigener Truth Social. Der Mann denkt natürlich nur in, wie kann ich jetzt mit einem Meme von The Pope und mich selbst als Jesus Christ abbilden. Er weiß halt, wie das funktioniert und dass wir süchtig sind. Und also das ist für mich auch wirklich, dass er sagt am Ende von diesem Interview, this is gonna be great television. Es könnte es nicht besser zusammenfassen. Er sagt, you're gambling with World War III, you're gambling with the lives of millions of people, and this is great television.
Also im Grunde schlägt es eigentlich einen Bogen zu diesem zentralen ersten Satz, Deals are my art form. Also er hat eben eigentlich ein irrsinniges Bewusstsein, was, glaube ich, auch für uns total reizvoll war, dafür, wie seine Politik, die ja eben auf Dealmaking basiert, das ist ja evident, das kriegen wir alle mit, gleichzeitig irre gut eben so eine Art von Aufmerksamkeitsökonomien bedienen kann. Eben anders als einen Film, wo Leute ins Kino gehen und sich reinsetzen und sich 2 Stunden in Ruhe Kunst angucken, weiß er, man muss die ganze Zeit feuern und die ganze Zeit eine Aufmerksamkeit am Laufen halten.
Ja, und auch wie er das Begriff Deal, weil das ist auch so unglaublich. Er hat das Begriff natürlich mit dieser, oder Tony Schwartz hat der Titel von dem Buch erfunden.
Der Ghostwriter, der eigentlich für Trump dieses Buch geschrieben
hat. Genau, der Ghostwriter hat The Art of the Deal. Trump hat dann gesagt, ja, geiler Titel, stimmt. Aber das Wort Deal, wie es jetzt verwendet wird in die Nachrichten, wir lesen die ganze Zeit Deals. So, er hat es auch geschaffen, das Wort Deal jetzt zu, das ist fast wie eine Religion. Oder wir lesen den ganzen Tag, ist der Deal schon dann? Gibt es schon einen Deal mit Iran? Gibt es schon einen Deal in, die ganze Zeit ist das Wort Deal jetzt anwesend.
Ja, es ersetzt eigentlich in gewisser Weise das Konzept von politischen Abkommen. Also ein vorheriges Verständnis von Politik, wo man sich eben zusammengesetzt hat, Kompromisse ausgehandelt und dann gemeinsam zu einem Abkommen gekommen ist, die eben auch, also wir sprechen, es ist eigentlich ein Paralleldiskurs darüber, dass wir nicht mehr in einer wertebasierten Politik leben, sondern in einer machtbasierten Politik. Also es geht nicht mehr darum, auf welche Werte können wir uns global gemeinsam verständigen, sowas wie Menschenrechte, und danach richten wir uns, sondern es geht nur noch darum, wer ist gerade mächtiger, wer ist am längeren Hebel, und danach werden auch politische Abkommen eben jetzt als Deals geführt.
Ja, nee, das ist voll das Interessante, weil es gibt auch eine Figur, Veronica, auch nehmen die Figur auch wirklich Veronica, aber sie sagt dann auch, es geht eigentlich um Erpressung. Also ihr Text ist, wenn ich dich drohe, dir in die Fresse zu schlagen, falls du nicht machst, was ich will, und dann machst du, was ich will, und zur Belohnung trete ich dir nur vor Schienbein, dann bist du vielleicht erleichtert, weil du nur einen blauen Fleck hast und kein blaues Auge, aber das ist kein Win-Win. Das ist einfach nur Erpressung. Und das ist natürlich, was er die ganze Zeit macht. So, es ist einfach Erpressung auf globale und wir schauen alle zu. Ja.
Lass uns nochmal zurückkommen auf, du hast das eben skizziert mit dem Stichwort Zweifel. Ihr habt ja für die Kunst des Deals mit wunderbar eine Theaterform gewählt, in der sich, glaube ich, genau diese Zweifel oder das eben Ringen um ein Thema und die richtige Form, das zu verhandeln, wahnsinnig gut abbilden lässt. Und diese Form ist auch ein bisschen, ob ihr das nun wolltet oder nicht, zum Markenzeichen von Wunderbaum geworden. Und sie ist auch wirklich sehr besonders. Man könnte sie vielleicht als E-Mail-Theater bezeichnen. Also das heißt ganz einfach, das Ensemble sitzt in einer Reihe an der Bühnenkante auf Stühlen, wie bei einer szenischen Lesung, und liest E-Mails vor. Diese Methode habt ihr auch verwendet in einem Theaterabend, der hieß die Hundekot-Attacke, der am Theaterhaus Jena, das ihr zu der Zeit geleitet habt, herausgekommen ist. Und damit seid ihr im deutschsprachigen Raum nochmal eine ganze Ecke bekannter geworden, als ihr es ohnehin schon wart. Ich glaube, was hierzulande viele Leute aber nicht wissen, ist, dass diese E-Mail-Methode eigentlich nicht erst mit der Hundekot-Attacke erfunden wurde, sondern es gibt einen Vorläufer, also quasi die erste Generation E-Mail-Theater. Und das war Looking for Paul. Vielleicht magst du ganz kurz einmal zitieren, was war das für ein Abend und was überhaupt hat es mit dieser Textgattung der E-Mails auf sich? Warum ist das so ein überraschenderweise extrem gutes szenisches Material?
Ich glaube, was für uns so interessant ist, dass man sehr gut nachvollziehen kann, durch diese E-Mails zu lesen, was sind die Gedanken zu einem ziemlich extremes Thema. Und bei Looking for Paul war das so, das ging um das Kunstwerk oder eine Statue stand in Rotterdam von Paul McCarthy, der amerikanische Künstler. Und er hat eine Statue da gestellt, das heißt Santa Claus. Aber es ist ein Weihnachtsmann mit in seinem Hand einen Böttblöck. Also einen, ich kenne das Wort auf Deutsch. Analspielzeug.
Ja, Analplug. Ein Sexspielzeug.
Sexspielzeug. Und darüber war in der Stadt eine Riesenaufregung, weil da liefen Leute mit ihren Kindern, religiöse Gemeinschaften. Da habe ich gesagt, soll hier jetzt wirklich einen Weihnachtsmann stehen mit einem Analsex-Zwerg? So haben die ihn auch genannt. Also alle Leute sagen, nee, da steht jetzt der Analsex-Zwerg. Und das war in Rotterdam ein Riesenaufschrei. Und dann haben wir gedacht, okay, wir spielen jetzt diese Aufschrei, also der in der Gesellschaft da war, diese unterschiedliche Stimmen, und macht das Sinn, solche Kunst im öffentlichen Raum zu stellen? Oder was ist Kunstfreiheit? Und dann waren wir eingeladen worden zu einem Theater in Los Angeles, der Red Cat Theater, das ist unterteil der Disney Concert Hall, und da hatten wir 3 Wochen, um eine Vorstellung zu machen. Und da haben wir dann auch E-Mails gelesen, eigentlich eine Gruppe, die nach Los Angeles fahrt, um diese Künstler zur Verantwortung zu rufen und zu fragen, hey, wie denkst du darüber? Und dann haben wir am Ende von diesen E-Mails eine Performance von Paul McCarthy inszeniert. Naja, und das hat damals riesig viel Spaß gemacht, auch weil es so einen Unterschied gibt, wenn man zuerst E-Mails liest und danach passiert in dieser Aufbau, baut es sich auf. Man kann es dramaturgisch ganz gut aufbauen, dass danach dann eigentlich eine ganz andere Form kommt, die eine Energie hat, die komplett konträr an diese E-Mail-Lesung ist. So, man denkt irgendwann, okay, E-Mails lesen, szenische Lesung, irgendwie geht die Energie, man hat auch Bock, dass was anderes passiert, dass die mal aufhören mit E-Mails lesen, kann jetzt um Gottes Willen das Theater losgehen. Und das, dann haben wir entdeckt, dass das macht viel Spaß oder diese Form ist schön. Und ich glaube auch, weil man auch so gut diese unterschiedlichen Stimmen in Figuren unterbringen kann. Also man kann einfach Gedanken, alle Gedanken, die man hat, in unterschiedliche Charaktere unterbringen und dann daraus eine Steigerung machen. Ich glaube so. Und für mich ist es eigentlich, das finde ich auch witzig, it's very well made play. Es ist eigentlich fast, ich meine, all meine Dramaturgie-Lessons von der Schauspielschule, so der Peripetie, motorisches Moment, das steckt alles drin. Man denkt, es ist eigentlich fast wie ein aristotelisches Drama, weil kommt eine Idee, jetzt warte mal, wir haben ein Problem, jetzt die Umkehrung nochmal und ein Höhepunkt. So, das ist eigentlich für mich sehr klassisch. Die Leute sagen immer, ja, it's Performance neu, aber es ist eigentlich, finde ich, fast mehr als andere Wunderbaumarbeiten, würde ich sagen, eigentlich klassisches Theater fast. Aber auch der Witz für uns ist, dass das Publikum, aber es ist auch, finde ich, oft ein bisschen kindisch, aber es macht einfach Spaß, dass das Publikum nicht weiß, was wahr ist und nicht wahr. Das bringt irgendwie eine gute Spannung, weil man, ja, aber es ist irgendwie wirklich kindisch. Aber es ist für mich doch die Kraft vom Theater, dass ich da sitze und denke, was ist jetzt Wirklichkeit? Und ich glaube, diese Form ist sehr gut dafür geeignet, um das damit zu spielen.
Ja, ich glaube, es sind sogar mehrere Dinge darin, die man vielleicht als kindisch bezeichnen könnte, die aber eine totale Kraft haben. Das eine ist eben genau, was du beschreibst, das Spiel mit der permanenten Frage, was davon stimmt jetzt und was nicht, und da eben immer zu schauen, wie kann man das so eng aneinander führen, dass es eben eine gewisse Spannung bekommt. Und das andere hat, glaube ich, noch mit einem anderen Aspekt zu tun, mit dieser Zweiteiligkeit. Also an der Premiere hat jemand, der den Abend gesehen hat, der gar nicht wusste, was ihn erwartet, beschrieben, ich zitiere das, Leute sagen, was sie machen werden und dann machen sie genau das. Das finde ich sehr befriedigend. Und das hat mir total eingeleuchtet. Also es ist so, eigentlich, wenn man das hört, würde man erstmal denken, hey, wieso, wenn ich vorher schon weiß, was gemacht wird, ist es langweilig. Aber weil eben in diesem ersten Teil es eben genau immer darum gerungen wird, was kann man jetzt machen und was nicht, und Ideen auch wieder verworfen werden oder als zu irrsinnig oder so gemarkiert werden, und am Ende ich dann aber doch ganz, ganz viel von dem, was ich vorher gehört habe, wiedererkennen kann und mir zusammensetzen kann, das hat irgendwie einen großen lustvollen Effekt. Also jetzt kommen wir wirklich in den Bereich von Spoilern. Sie können es jetzt auch noch ausschalten. Denn es gibt eben noch eine zweite Hälfte des Abends. Du hast ein bisschen was davon eben schon angerissen. Was passiert dann noch?
Also die Gruppe, die einigt sich dann irgendwann, entscheiden die sich, okay, das Material ist eigentlich, eignet sich nicht gut, ist nicht gut geeignet für eine Bühneadaption, was sollen wir damit machen? Und dann kommt der Vorschlag, singen. Also wenn man das Material nicht aussprechen darf auch, weil die Rechte nicht da sind, vielleicht können wir singen. Und dann entwickelt die Gruppe eigentlich eine Idee, und es geht via Opera, Operette, Richtung Musical dann. Okay, lass uns eine Musical machen. Dann laden die eine amerikanische Musical-Darstellerin ein und fragen diese Musical-Darstellerin, kannst du uns begleiten in diese Musical-Weg? Die zweifeln auch wieder daran, ob Musical jetzt geil ist, weil deutsches Theater, Musical, spannendes Verhältnis. Die besuchen Starlight Express in Bochum, um sich eigentlich, wie sagt man, aufzuladen und zu gucken, wie macht man das, so eine Musical? Und dann am Ende entscheiden die sich dafür, diese Musical, woran sie also chaotisch geprobt haben, dann noch diese Musical zu zeigen. Und dann geht das Musical-Teil los. Und für uns war dann irgendwie deutlich, dass Trump auch in The Art of the Deal schreibt, er, ich glaube, sogar zweimal über Musicals, dass er fragt über Bekannte, hey, thank you for the musical tickets. Es ist irgendwo so zwischen Immobilien und Amusement, besucht er dann auch mit seinen Kindern Cats. Und dann spürt man, Musical ist natürlich eine amerikanische Kunstform, die wir hier, ja, die so auch von dieser Übertreibung und diese bigger than life, diese Traum irgendwie darstellt. Es ist eigentlich so wie fast, ja, wie was Trump jetzt auch macht. It's a big show mit immer einer Steigerung und noch einer Steigerung und einem Höhepunkt, wobei das Publikum aufsteht und ausrastet. Und dann dachten wir, ja, Musical. Also das zweite Teil ist ein Musical. Und eigentlich mit all diese unterschiedlichen Stimmen, glaube ich, diese 6 Stimmen, die man vorher sieht, die werden auch abgebildet. So ist ein ziemlich wilder Musical mit sehr unterschiedlichen Styles. Also es geht von Schubert bis Jamaican Dancehall Rap, bis zu Philip Glass, die Fledermaus von Johann Strauss. Es geht Kid Rock, war dann eine Inspiration. Der Typ, der die All-American Halftime Show organisiert hat, gegen Bad Bunny. So, es ist eigentlich, spielt es auch mit Kulturbegriffen, die letzten 30 Jahre, glaube ich, ja, unsere Zeit geprägt haben. In a wild mishmash, oder it's also a clusterfuck. Die Realität ist eigentlich auch ein Car Crash, die man sieht. Mhm. Aber dann am Ende doch mit einem Höhepunkt.
Ich danke dir sehr für diesen Einblick. Uns erwartet also ein Abend, der sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun hat, der sehr musikalisch ist und bei all den Schrecklichkeiten, die er auch verhandelt, irrsinnig komisch. Wir freuen uns, wenn Sie in den Kammerspielen vorbeischauen. Lieber Walter, vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
Danke dir.
Here comes chapter one of the book. It's called Feeling a Week in the Life. We don't have the rights, let's take a look. Nobody owns the right to a word, so blaming us for that would be rather absurd. And it goes like that. Attack, attack, attack. Deny and never.